Leute. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. All unseren Sorgen, die wir heute haben über Klimawandel und so weiter zum Trotz. Die Natur hat ihren Rhythmus. Die Sonne zieht verlässlich ihre Bahn und hat jetzt den Äquator sozusagen überschritten. Die Tag- und Nachtgleiche war da. Die Blätter verfärben sich. Der Sommer ist vorbei. Der Herbst kommt. Und der Herbst ist ja auch so eine Zeit, in der die Ernte eingefahren wird. Das ist ja eigentlich, was den Herbst auch ausmacht. Die Engländer nennen den Herbst Harvest. Harvest heißt auch direkt wortwörtlich Ernte. Deswegen ist es für mich jetzt auch ein Anlass, hier heute mal auf ein ganz, ganz großes Thema zu schauen, was wirklich jeden Menschen angeht. Und das ist das Thema Essen und Ernährung. Ja. Jetzt zu der Zeit, wo wir Erntedank feiern, passt mir das gut rein. Und ich sage auch immer, wir sollten wieder diesen Rhythmus finden, so einen wahrhaftigen Rhythmus und den auch in der Natur koppeln. Das heißt, mit den Jahreszeiten surfen und so weiter. Und deswegen ist es ein Thema, was jetzt eigentlich perfekt reinpasst. Jetzt, wo wir die Ernte einfahren, möchte ich euch heute mal ein paar Gedanken zum Thema Essen, Nahrung, Ernährung überhaupt vorstellen. Es ist ein extrem großes Thema und ich schicke euch gleich voraus, ich bin hier nicht als Ernährungsberater am Start. Ja, ich selber habe da auch meine Baustellen, mein Körper ist nicht in der Form, in der er auch mal war. Und ich stehe jetzt nicht hier als Gesundheitsguru und erkläre euch jetzt, was das Richtige ist. Für mich geht es eher darum, aus einer anderen Perspektive sich das Ganze überhaupt mal anzuschauen, weil ich halt feststelle, dass der moderne Mensch in ganz vielen halt nach Orientierung sucht und gar nicht mehr genau weiß, was er eigentlich machen soll. Und beim Essen wird es ganz deutlich. Es gibt halt echt unglaublich viele verschiedene Ernährungsberater, Schulen, Ideen, religiöse Vorschriften, Traditionen und so weiter, was das Thema Ernährung angeht. Das ist extrem vielfältig. Ich würde fast sogar sagen, so vielfältig wie der Mensch und wie die Natur. Und wie findet man jetzt da das Richtige? Also alle, die für etwas argumentieren, haben auch gute Argumente, mehr oder weniger. Aber wie kann man sich da selber orientieren? So, das ist, worum es ja auch geht. Und wie gesagt, ich selber favorisiere keine besondere Schule oder besondere Ernährungsphilosophie, sondern meine Ernährung ist auch rausgewachsen aus meinem Lifestyle. Und ich war viel auf Reisen und das hat sozusagen, da hat sich halt rausgebildet, wie ich zu diesem ganzen Thema stehe. Deswegen werde ich auch heute vielleicht auch die eine oder andere Anekdote so von meinen Reisen einstreuen, weil das einfach auch diese Vielfalt an Nahrung auch überhaupt abbildet. Ja. Es ist wirklich ein großes Thema. Ich weiß, das Wortspiel, was ich jetzt benutze, das ist etymologisch nicht korrekt, aber es ist tatsächlich essentiell. Essen ist essentiell. Ich meine, wir haben ja so viele spannende geistige Themen und man denkt sich, naja, das ist doch jetzt was Triviales, Banales. Aber das ist wirklich so und das habe ich in meiner eigenen Lebenserfahrung oft genug gesehen. Diese essentiellen Dinge müssen funktionieren. Essen, diese Grundbedürfnisse, die müssen wir für den Menschen stillen. Denn erst dann kann der Mensch überhaupt auch in sagen wir mal, höhere Dimensionen sich mit denen überhaupt beschäftigen. Du kannst kein spiritueller Mensch werden, wenn du die ganze Zeit hungerst und ums Überleben kämpfst. Oder wie es Bertolt Brecht ausgedrückt hat, in seiner Geschichte, die da auch über den 30-jährigen Krieg ging, wo ihm auch viele Leute gehungert haben. Und da stammt dieses Zitat von ihm her: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und genau so ist es. Das ist sowas Wahres daran. Also es ist, erst kommt das Essen und erst dann können wir uns überhaupt, wenn das gesichert ist, erst dann können wir überhaupt dann anfangen, uns über Moral, Ethik, Religion, spirituell, Sinnsuche und so weiter beschäftigen. Aber das Essen ist essentiell, das ist die Basis so. Und das ist doch faszinierend, wenn man so schaut, dass heute wir Menschen da so arge Orientierung verloren haben, dass so viel Unsicherheit da ist, dass heute Leute gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich essen sollen, was sie essen dürfen. Das betrifft Fragen von Gesundheit und das ist eh klar, das ist ein großes, großes Thema. Natürlich hat Ernährung und Gesundheit geht Hand in Hand, das ist eigentlich selbstverständlich so. Aber es sind eben nicht nur diese gesundheitlichen Fragen, die Menschen haben, sondern da spielen auf einmal in die Ernährung Themen rein, die neu sind irgendwo. Themen von Ethik. Es ist das hier ein neues Wort zum Beispiel, was ich dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal gehört habe, ist Fleischscham. Also, dass sich Leute schämen oder das Gefühl haben, sie müssen sich schämen, weil sie Fleisch essen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann da denke ich mir, dass das einiges nicht in Ordnung. Also da ist einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Und deswegen möchte ich heute mal über diese Themen hier sprechen. Fleischscham, das ist gerade auch aktuell dieses große Ding. Und deswegen vielleicht auch gleich eines der schwierigsten und polarisierendsten Themen. Und ich weiß, dass hier ihr Leute da auch nicht einig seid. Also wir haben ja halt die verschiedensten Leute auch im Publikum. Und deswegen ist es ein schwieriges Thema für mich, da zu sprechen. So. Aber so seid ihr es auch gewohnt, davor schrecken wir nicht zurück. Deswegen, Fleischscham ist sowas Aktuelles. Lass uns gerade gleich mal dieses große Thema mal ansprechen. Ernährung vegetarisch, vegan versus Fleischessen. Das ist ein super spannendes Thema. Mir fällt es auf, dass echt selbst Kinder darüber schon sprechen. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist doch interessant. Ich meine, in unserer Geschichte ist es, glaube ich, jetzt die erste Generation, wo Kinder sich, also Jugendliche, das hängt zusammen auch mit der ganzen Friday for Future-Bewegung und so weiter. Es ist das erste Mal, dass Kinder sich diese Fragen stellen, wenn man Fleisch isst, ob das okay ist oder nicht. Ich glaube wirklich in allen Generationen, die hier bei uns vorangegangen sind, bis weit, weit zurück. Also was wirklich in der Vorgeschichte war, okay, das ist ein eigenes Thema, werden wir vielleicht nachher auch noch streifen, aber das wissen wir nicht genau. Aber über Jahrhunderte hinweg, für alle unsere Vorfahren, hat sich diese Frage überhaupt nie gestellt. Da war es immer eher eine Frage so, kannst du die Ernährung sichern? Nicht so sehr, was du isst, sondern dass genug zu essen da ist. Das ist, was immer ein Problem war, wo man immer geschaut hat. In den meisten Zeiten waren auch gute Zeiten, weil wir leben hier in einem Land, und auch das sollte man zum Erntedank ansprechen, wir leben in einem sehr fruchtbaren Land. Die Erde beschenkt uns. Wir haben ja reichlich Essen und Hungersnöte, gab es in diesem Land, aber sie gab es nicht so oft. Und meistens waren sie auch ausgelöst durch den Menschen selbst, soziale Probleme, Kriege und so weiter. Aber dass man sich sozusagen solche Gedanken macht über seine Ernährung, das ist ein neues Phänomen. Das ist ein Phänomen des modernen Menschen. Dass du überhaupt das als ein Problem wahrnimmst. Früher war das nicht so. Allein schon Fleischkonsum. Und echt, wie gesagt, ich versuche nur so die Fakten so nüchtern zu sagen. Ich selber bin jetzt kein Mensch, der jeden Tag Fleisch isst. Also noch nie gewesen. Braucht es nicht. Ab und an esse ich Fleisch, aber bestimmt nicht jeden Tag. Aber ich brauche jetzt da auch niemanden, der mir sagt, hey, heute ist dein Veggie-Day oder sowas. Ich habe meine Veggie-Days und ich habe meine Fleisch-Days und was auch immer. So. Aber in früheren Generationen hat man tatsächlich sogar manchmal noch mehr Fleisch gegessen. Ich habe euch schon mal erzählt hier vom Mittelalter, insbesondere von der deutschen Stadt im Mittelalter. Diese 350 Jahre Wachstum, wo es auch bergauf ging, da haben die Leute mehr Fleisch gegessen als heute. Das ist mal völlig klar. Und wir wissen das, weil da gibt es ja noch Papiere, Verträge, Dokumente, Verträge halt zwischen beispielsweise Zimmerleuten und dem Bauherrn, wo das genau geregelt ist, wie deren Arbeitszeit ist. Die haben weniger gearbeitet als wir, wie deren Lohn ist und auch Ernährung. Die haben dort eben zu essen bekommen. Und da ist dann jeden Tag die Rede von so und so viel Würsten und so viel Pfund. Das ist richtig viel so. Und wir reden jetzt ja hier nicht von irgendeiner Oberklasse, sondern wir reden von Handwerk. Handwerk ist jetzt nicht, das waren keine armen Leute, aber es ist halt Volk. Und daran kann man schon erkennen, man hat früher viel mehr Fleisch gegessen. Und keiner von den Leuten hat da irgendwie eine Fleischscham entwickelt, ein schlechtes Gewissen. Und da muss man sich halt fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Mir scheint es deshalb so wichtig zu sein, weil das alles zurückführt auf ein Menschenbild. Und letztens auf ein Bild, was du von dir selbst hast als Mensch. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast beim Essen, dann ist es aus meiner Sicht ist da schon was massiv im Ungleichgewicht. Essen sollten wir eigentlich genießen. Wir sind auf dieser Welt, um sinnliche Erfahrungen zu machen, in diesen Körpern. Deswegen haben wir die Sinne bekommen. Und der Mund, der Geschmacksnerv, das ist vielleicht mit das Sinnlichste, was wir haben. So. Das und die Sexualität. Die beiden Dinge, die auch sich berühren ganz oft. Ist auch beides hier in den unteren Körperbereichen, im Unterleib angesiedelt. Ernährung, Verdauung, Stoffwechsel und Sexualität. Das hat miteinander zu tun. Und aber diese sinnliche Erfahrung, die wir mit dem Mund machen, mit der Zunge, Geschmack, das ist vielleicht die größte. Schaut euch mal kleine Kinder an. So, die stecken alles in den Mund. Die begreifen diese Erde, indem sie schmecken. erschmecken. So. Das ist eine super wichtige Sache. Wenn wir jetzt in einen Zustand kommen, wo wir uns bei der Ernährung, also wenn wir etwas essen, etwas wie ein Schamgefühl haben zu dem, was wir essen, dann setzt es ganz unschöne neurologische Verknüpfungen so. Sondern grundsätzlich sollten wir beim Essen diese sinnliche Erfahrung wahrnehmen und uns freuen und das genießen, hey, dass das Leben uns jetzt was gibt, was uns nährt, was uns stärkt. Erstmal völlig unabhängig, was das auf dem Teller ist. Aber grundsätzlich, das halte ich für ganz, ganz wichtig, diese Position wiederzufinden. Etwas, was du isst, ernährt dich, es gibt dir Kraft, damit du wiederum, was auch immer dein Daseinszweck, dein Sinn hier ist, was du gerne willst, damit du das ausleben kannst. Das Leben nährt das Leben. Das ist ein ganz entscheidender Zusammenhang. Das Leben nährt das Leben und du kannst dich aus dieser Kette nicht ausklinken. Wenn man das macht, dann verpasst man aus meiner Sicht einen Großteil von dem, was Leben bedeutet. Und es gibt viele religiöse Gruppen, die auch ihre strengen Ernährungsvorschriften haben und auch Sexualvorschriften. Es geht eben Hand in Hand, das Zölibat zum Beispiel. Und ganz oft lauert eben dahinter aus meiner Sicht so dieses alte dualistische Weltbild. Da habe ich auch schon oft darüber gesprochen. Dualistisches Weltbild geht davon aus, dass die materielle Welt, die auf der wir leben, diese materielle, hartstoffliche Welt, dass die ein Prinzip ist und dass es ein anderes Prinzip ist, gibt, nämlich die geistige Welt, die feinstoffliche, die Seelenebene. Und in einem dualistischen Weltbild sind diese beiden nicht miteinander verträglich. Und ganz viele religiöse Gruppen entwickeln sich aus einem dualistischen Weltbild heraus. Und ich habe da schon mal genauer drüber gesprochen, bei den Katharern beispielsweise. Faszinierende Gruppe, keine Frage, faszinierende Geschichte so. Aber die haben eben auch dieses dualistische Weltbild, was dann in letzter Konsequenz dann bis zu einer lebensabgewandten Lebensweise führt. Also, dass man sich total zurückzieht, keine Sexualität mehr, strenges Fasten und so weiter. Und das halte ich für nicht hilfreich. Vor allem für nicht hilfreich, wenn du eben in dieser materiellen Welt richtig drin stehst, weil du jetzt vielleicht gerade Familie hast oder sowas. Weißt du, jeder einzelne Mensch hat natürlich die Freiheit, die Wege zu gehen, wie du willst. Und es gibt Phasen im Leben, wo es vielleicht genau richtig ist, sich mal aus dieser Welt zurückzuziehen und auch zu fasten und auf gewisse Dinge so zu verzichten. Aber das kann jetzt nicht die Regel sein für alle Leute, sondern das ist dann für einzelne Menschen so, wenn du das für dich beschließt, hey, ich gehe den Weg des Einsiedlers, ich gehe diesen mönchischen Weg, sei es für mein Leben lang oder sei es auch nur in einem Abschnitt in meinem Leben, ist das völlig richtig. Aber du kannst aus der Position heraus nicht Regeln für die Allgemeinheit aufstellen. Die Menschen, die jetzt gerade voll in dieser materiellen Welt drin sind, denen kannst du jetzt da nicht kommen mit irgendwelchen klösterlichen Verhaltenskodizien. Egal, ob das jetzt Sexualität ist oder eben Ernährung, weil dann das widerstrebt sich. Ja. Es ist halt, ich meine, aus gesundheitlichen Fragen ist es was anderes. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen zu dem Punkt kommst, dass du sagst, ich verzichte auf Fleisch, weil mir das einfach nicht gut tut, dann kann ich nur jedem dazu raten, mach das. Das ist das, was wir hier finden müssen, ist, dass wir unseren eigenen Weg entdecken müssen. Der Mensch ist extrem vielfältig. Wir sehen das beispielsweise auch in der Homöopathie, wo es diese Typenlehre gibt. Und da reden wir jetzt nur von uns Mitteleuropäern, aber das sind schon verschiedene Typen so. Und dem einen tut das mehr gut und dem anderen tut das mehr gut. Was dem einen gut tut, schadet vielleicht dem anderen. Das sind bei ganz vielen Dingen so wie Verträglichkeiten von Lebensmitteln. Hier ein Beispiel, was auch ganz aktuell ist, Gluten zum Beispiel. Gluten. Das sieht man ganz oft auf Produkten, steht es drauf, glutenfrei. Und ich wusste jahrelang überhaupt nicht, was das ist, habe das einfach mal überlesen. Aber es ist wohl was Gutes. Ah, es hat kein Gluten, das ist gesund. Bis ich mich mal damit beschäftige, was ist das überhaupt, Gluten? Gluten ist Eiweißkleber, was so aus Getreidesorten entsteht. Und manche Menschen haben halt da eine Unverträglichkeit für dieses Eiweiß. Auf der anderen Seite aber ist Gluten der Hauptbestandteil von Seitan. Seitan, das kommt aus Japan. Das hat auch, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ein Japaner erfindet, der hat Makrobiotik miterfunden. Also es ist auch eben auch so eine Lehre von Ernährung und gesunde Ernährung. Und dort ist Seitan, ist eins der wichtigsten Nahrungsmittel, die es in dieser makrobiotischen Ernährung gibt. Und der wichtigste Bestandteil von Seitan ist direkt Gluten. Also nicht nur, dass da vielleicht 1% drin ist, sondern das ist Gluten, was du da in der Hand hast. Und aus Seitan wiederum, das, in Japan ist das eben sehr beliebt, aber es ist jetzt auch bei uns, wird das bekannter. Seitan ist dann auch bei uns der Grundstoff, aus dem man dann so Fleischersatz machen kann. Vegetarische Würstel oder vegetarischen Leberkäse oder so Sachen. Ja. Das wird aus Seitan gemacht. Das war Gluten. Und das sind so Dinge. Weißt du, und dann, da stehst du jetzt als Laie davor und sagst, okay, einerseits Gluten es scheint irgendwie ungesund zu sein, scheint irgendwie nicht, also es ist besser, wenn Produkte glutenfrei sind. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Sachen, die sind ausschließlich oder fast nur aus Gluten gemacht. Und das gilt aber auch wieder als gesund. Und ich meine, bei den Japanern, so viel kann man auch sagen, Japaner gehören zu den Menschen, die am ältesten werden. Also wenn deren Ernährungsideen und Vorschläge sind jetzt auch nicht so schnell von der Hand zu weisen. Ich führe das auch nur als Beispiel an, dass du halt da diese Verwirrung hast. Ja, wie soll ich mich jetzt da orientieren? Was ist jetzt da richtig? Ja? Das heißt, du musst halt wirklich als Mensch rausfinden, was dir gut tut. Du musst rausfinden, was dir gut tut und vor allem auch rausfinden, was dir nicht gut tut. Und wenn du und dem halt folgen. Aber das gilt eben nicht für alle Menschen gleich, weil wir eben verschieden sind. Das hängt ab von so vielen Dingen, dein grundsätzlicher Typus. Hängt aber auch ab von deiner Lebenssituation. Du ernährst dich vielleicht nicht in deinem Leben grundsätzlich gleich, also als Kind sowieso. Und ein Kind bekommt was anderes. Und als, wenn du in der Phase, wo ich auf Reisen war, habe ich mich anders ernährt. Also es hängt einfach auch davon ab, wo du im Leben stehst. Da gibt es nicht diese eine Regel, die sagt, das musst du machen und wenn du das machst, ist falsch. Deswegen lehne ich ja auch all diese Schulen ab, auch letzten Endes die religiösen Vorschriften, die es auf der Welt gibt, weil die einfach universell dann immer, die gelten dann für alle. Die haben diesen universellen Anspruch. Schweinessen ist verkehrt, Kuhessen ist verkehrt oder was auch immer so, weißt du. Aber wenn das dann für alle gilt, ist schwierig. Das Entscheidende ist, du musst deinen eigenen Weg finden. Ja, und das habe ich so für mich auf Reisen so entdeckt, weil als Reisender, da gilt, da gibt es ja diesen Spruch, when in Rome, do as Romans do. Wenn du in Rom bist, mach's wie die Römer. Und das gilt für die ganze Welt. Pass dich halt einfach an. Und gerade bei dem Thema Ernährung ist es so, dass wenn du in diesem Reise-Lifestyle bist, dass du da gar nicht die Möglichkeit hast, dieses Thema Ernährung so hoch zu gewichten, dass du das genau durchplanst. Weil das ist, du musst es dort einfach halten. Wenn du unterwegs bist, weißt du, hast irgendeine lange Überlandfahrt und du hast den ganzen Tag nichts gegessen und dann wird irgendwann mal angehalten und dann gibt es was zu essen, dann fragst du nicht nach. Du isst das, was dir hingestellt wird und nimmst es dankbar an und freust dich und wünschst dir, dass es gesund ist. Natürlich solltest du auch jetzt nicht unaufmerksam sein. Es ist schon wichtig, da ein Bewusstsein drauf zu legen. Gerade auch, wenn du in Tropen unterwegs bist, was isst du und so weiter, wie ist es zubereitet, Hygiene, all diese Dinge sind wichtig. Aber was ich euch sagen will, ist, das Thema Essen insgesamt einfach halten. Einfach auch das nehmen, was kommt, das, was uns die Erde halt bietet. Und das kann sehr vielfältig sein. Und es funktioniert auch alles. Genauso ist es auch umgekehrt, wenn viele sagen ja in dieser ganzen Veganer-Debatte, ja, aber wenn du wirklich vegan lebst, dann mangelt es dir an irgendwas. Aber das stimmt auch nicht. Das ist völlig falsch. Also ich selber habe ein Jahr lang oder länger noch in Indien habe ich die ganze Zeit vegetarisch gelebt. Und ich hatte null Mängel oder so. Es hat mir definitiv nichts gefehlt. So. Und das kann ich wirklich so sagen, in dieser Indien-Zeit, ich war körperlich und geistig bei bester Gesundheit. Ich war stark, mir hat nichts gemangelt. So. Und in Südindien, gut, das war jetzt keine vegane Ernährung, aber es war wirklich vegetarisch über lange Zeit. Und das funktioniert. Genauso wie auch aus meiner Sicht das hier funktioniert. Genauso wie wenn ich in Südamerika bin, wo wir eine andere Ernährung ist, das funktioniert auch. Es gibt wirklich extreme Beispiele so. Und das Faszinierende ist doch, dass der Mensch sich den Lebenssituationen anpassen kann. Und wir müssen, wenn wir diese ganzen Ernährungsgeschichte, wenn wir die zu sehr verkopfen, zu sehr verkomplizieren, verkomplizieren wir unser Leben. Und das geht wiederum nicht oder widerspricht dem Gebot von Einfachheit, von Leichtigkeit. Weißt du, wenn du rumreist, mach die Dinge nicht kompliziert. Und ich habe wirklich auch solche Situationen erlebt. So einmal in Südamerika, in Patagonien, das ist so ganz im Süden von Südamerika, Argentinien und Chile. Und dort, ey, das können wir uns als Europäer gar nicht vorstellen, wie viel Fleisch die Leute dort konsumieren. Das ist in Argentinien völlig anders als bei uns. Da fällt mir ein, ich hatte eigentlich auch, habe ich ja sonst mal Bilder dabei. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt eigentlich Bilder mitbringen? Aber jetzt einfach nur verschiedene Bilder von Essen hier die ganze Zeit zu bringen, verzichte ich drauf. Zum einen triggert es euch oder so und kriegt man Appetit oder oh, das findet man sogar eklig oder wie auch immer. Und letztens kommt auch kein Informationsgehalt drüber. Aber mir fällt es gerade ein, weil in Argentinien, das kann man sich als Westeuropäer so gar nicht so vorstellen, in welchen Dimensionen dort der Fleischkonsum ist. Wenn du in Argentinien auf einen Campingplatz gehst, da hat jeder Stellplatz hat dort seinen eigenen Grill. Der ist dort fest hingemauert. Und allein der Grill, der hat eine Größe. Also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Also wirklich, nur die Größe von dem Grill hat mich schon irritiert. Und dann ist das nicht der Grill jetzt für den ganzen Campingplatz, sondern jeder Stellplatz hat so einen riesen Grill, der ist groß wie mein Tisch hier ungefähr. Jeder Stellplatz. Nicht? Was wollen die da? Aber wenn du es dann das erste Mal siehst, wie so eine argentinische Familie das Grillen anfängt, mit Kindern und mit dem Opa, da ist echt dann das ganze Ding voll. Mit unglaublichen großen Steaks und so weiter. Und du siehst das so und denkst, das können die doch nicht essen. Also ich meine, weißt du, so ein großes Stück Fleisch, das kann doch das Kind nicht verdrücken oder der Opa, aber kein Problem. So sind die dann in Argentinien. Extrem fleischreiche Diät. Das geht sogar so weit in der argentinischen Tradition, dass die Gauchos, die waren reine Carnivoria. Die haben nur Fleisch gegessen. Die Gauchos, das sind in Indien das Äquivalent von den Cowboys. Die halt diese großen Rinderherden, und da gibt es in Argentinien halt riesige, diese großen Rinderherden betreuen. Da sind die halt monatelang, sind die in der Wildnis mehr oder weniger, in der Pampa. Pampa ist so Grasland. So was in Nordamerika die Prärie ist in Südamerika die Pampa. Also endlos weites Grasland. Und du hast dort wirklich endlos Rinderherden. Und diese Gauchos, traditionell waren die mit ihren Pferden dort unterwegs, monatelang. Und die haben nichts anderes gegessen als Rindfleisch. Getrocknetes Rindfleisch, nichts anderes, war die einzige Ernährung. Weil auch nichts anderes ist. Da wächst kein Baum, da gibt es kein Obst, nichts. Es gibt nur das Gras und es gibt die Tiere. Und irgendwo weiter nach Süden hin, wo dann die klimatischen Bedingungen schwieriger sind, werden es dann halt irgendwann nur noch Schafe oder sowas. Aber es gibt kein Obst, kein Gemüse dort. Und diese Gaucho-Diät, die geht über Monate lang hin, nur Rindfleisch, getrocknetes Rindfleisch und Mate. Ja, das ist, warum auch Mate so populär ist, weil man halt dann denkt, okay, das ist, was die Gauchos die ganze Zeit zu sich genommen haben, und die haben keine Mängel gezeigt. Also Mate, das ist im Grunde genommen die Rinde von einem Baum, scheint so viele Nährstoffe zu haben, Vitamine, all das, was halt da noch, laut Ernährungsberater, was halt da noch fehlt. Also, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es reicht. Das ist, wie Gauchos gelebt haben, ja. Andererseits haben wir genauso auch die Geschichten hier von den Seefahrern, was Mangelernährung mit dir machen kann. Ja, Vitaminlosigkeit, wenig frisches Zeug. Bei den Seefahrern, da gab es dann die Probleme mit Skorbut. Also dass da wirklich diese Mangelerscheinungen von frischer Nahrung sich auch auswirken. Wir können halt beides sehen. Wir können in alle Extreme gehen. Ja. Aber jetzt hier, ich wollte ja diese Geschichte erzählen aus Argentinien. Also dort ist wirklich. Die sind auf Fleisch fokussiert. Je weiter du nach Süden kommst, auch wirklich krass. Die haben dann auch in Argentinien überall diese so All-You-Can-Eat-Restaurants, wo du für wenig Geld einmal pauschal abzahlst und dann kannst du so viel essen, wie du willst. Und das ist unfassbar, also, welche Mengen dort manche Leute dort konsumieren können. Das ist wirklich schockierend. Also, wenn du sowas als Vegetarier siehst, ist echt hart, weil die Menge ist einfach krass. Also, so dieser Überfluss. Ja, und da war ich ganz im Süden unten. Noch südlicher von Patagonien, da kommen dann noch so ein paar Inseln, da kommt dann Feuerland und dann geht es noch südlicher, da kommt dann hier Puerto Williams. Und da ganz im Süden unten, da habe ich ein Pärchen getroffen, die kamen auch aus Deutschland, so um die 30. Und die waren ganz strenge Vegetarier. Und das war wirklich witzig, die dort zu treffen, dort unten, weil ich habe mich echt gefragt, wie seid ihr überhaupt hingekommen? Die sind total strenge Vegetarier, die konnten so gut wie kein Spanisch. Und wir waren halt dann abends, ey, da gibt es keine Restaurants mehr, da gibt es halt eine Art Kneipe oder sowas, wo du vielleicht auch was zu essen bekommst, also du bekommst was. Und dann sollte ich mal für die übersetzen. Und ich habe versucht, dem Typen klarzumachen, ja, halt hier zweimal vegetarische Portionen. Das konnte er gar nicht verstehen. Der wusste gar nicht, was gemeint ist, der Argentinier. Also, bis sie dann irgendwann halt dann irgendwo ihre gekochten Kartoffeln halt so kriegen, so die Beilage irgendwie von den anderen Leuten. Und das fand ich so hart, weil es so gezeigt hat, ey Leute, ihr verkompliziert euer Leben total. Wenn du jetzt hier in Südargentinien bist, dann macht es das total kompliziert, wenn du als dieses Vegetarische durchziehen willst. Ey, nimm doch das an, was hier kommt. Sag Comida, Essen, oh ja, es gibt was, super, freue ich mich, danke, egal was kommt, Hauptsache es gibt überhaupt was so. Aber das ist so ein Beispiel, wie das richtig kompliziert war und den beiden natürlich auch viel Lebensfreude genommen hat. Weil es ist natürlich auch nicht das Schönste, wenn du dann echt immer nur die Beilagen bekommst, die dann auch noch nicht lecker gemacht. Es ist ja kein vegetarisches Essen, du kriegst also echt irgendwie so ja, ein paar Kartoffeln, mehr war es eigentlich nicht. Also mehr haben die nicht bekommen, dann isst du halt jeden Tag irgendwelche Kartoffeln so. Das raubt ja dann auch die Lebensfreude, weil auch das ist so wichtig. Essen ist so wichtig für unsere Lebensfreude, für unser Wohlergehen. Und auch das habe ich so oft erlebt, wenn das mit dem Essen nicht stimmt, wenn die Leute hungrig sind, dann werden die Leute stinkig. Ich habe das oft erlebt auf Rainbow-Treffen. Rainbow, will ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen, was das ist, aber da treffen sich halt Menschen in der Wildnis und man kümmert sich umeinander. Und dort wird nur vegan auch gegessen und dort isst man immer gemeinsam. Es gibt keine Einzelküche oder sowas, sondern gemeinsam wird es halt gemacht. Und wenn es mal so ein Tag ist, wo keiner die Power hat, in der Küche was zu tun, also sich um Essen zu bemühen, Essen zu besorgen, Essen vorzubereiten, zu kochen und so weiter, wenn da zu wenig Leute sind und es einfach dann kein Essen gibt und da ist halt da nicht irgendein Kiosk, wo du hingehst, na, hol ich mal was oder beim Supermarkt, sondern wenn halt wirklich dann ist, du hast Hunger und es ist ja nichts da. Das ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie schnell dort die Stimmung kippt. Und wie dann echt Konflikte hochkommen, die erstmal gar nichts mit dem Essen zu tun haben. Die Konflikte kommen hoch, da wird gestritten. Und wenn du es so als Ganzheitliches siehst, kannst du echt diesen Zusammenhang entdecken, weil ich habe es ein paar Mal erlebt. Meistens ist es dann so, am nächsten Tag gibt es dann ganz viel Energie für die Küche. Da haben ganz viele Leute finden sich, weil die alle Hunger haben. Dann sagen, ey, komm, heute machen wir es richtig Gutes. Und dann kommt auf einmal ein richtig gutes Essen. Und du kannst wirklich sehen, wie auf einmal das Lächeln in die Gesichter kommt. Und dann siehst du diese, wie essentiell das mit der Nahrung ist. Als wenn du dem eben so ganz hohe Ansprüche stellst an Nahrung. Und das ist letztens egal, welche Ansprüche. Aber zu sagen, ich ernähre mich jetzt voll vegan, ist ein Anspruch, den du stellst. Ja? Dann ist es halt in manchen Lebenssituationen, verkompliziert es die Dinge enorm. Und raubt dir dann eben oder nimmt dir dann hier ein Stück Lebensglück auch. Das gilt jetzt natürlich nicht, wenn du als Veganer hier lebst, wo du diese Dinge organisieren kannst. Aber eben auf Reisen hat sich's bewährt, nimm einfach das, was du bekommst. Egal welche Richtung. Und das funktioniert auch alles. Wie gesagt, du kannst mit viel Fleisch essen. Da gibt's noch so eine andere Story, die wollte ich euch auch erzählen, ja, von einem Carnivore, weil es wirklich auch so eine faszinierende Geschichte ist. Kennt ihr Owsley Stanley? Wahrscheinlich nicht. Ich habe schon mal irgendwo auch darüber geredet, aber es ist eine ganz faszinierende Figur. Das führt uns jetzt wieder zum anderen von meinen Lieblingssteckenpferden in die Gegenkultur in Kalifornien 60er Jahre. Owsley Stanley, der war an der Universität Berkeley, San Francisco. Und der war so ein Tausendsasser. Ja, so ein Typ, der halt irgendwie alle möglichen Talente hatte. Und zu der Zeit war diese Nachfrage nach LSD so groß. Und das wurde ja dann verboten. Und aber auch schon in der Zeit vorher haben diese Leute, die man dort in Berkeley an der Uni gesagt, ja, irgendwie ist es blöd, wenn wir das immer kaufen von irgendeinem Schweizer Pharmakonzern, ja, die damals das LSD noch in den Apotheken verkauft haben. Und dann haben die gesagt, wir müssen es selber machen. Wir müssen überhaupt diesen Community-Gedanken haben, alles, was wir brauchen, wo wir Bedürfnisse haben, unsere Community, da müssen wir uns selber drum kümmern. Und dieser Typ, dieser Owsley Stanley, ein Mann der Tat, obwohl er gar kein Chemiker war, hat er einfach in der Universitätsbibliothek in Berkeley hat er recherchiert, was ist das überhaupt, LSD, chemische Formel. Und dann hat er angefangen, das selber zu machen. Und der konnte das. Es ist wohl ziemlich schwierig, aber der hat das halt so do-it-yourself halt gemacht. Und dann haben die dort an der Universität Berkeley in den 66, 67, 68, in den Jahren, haben die LSD hergestellt. In welchen Mengen, da wird heute noch drüber gestritten, das geht, die Tipps reichen von zwischen 5 Millionen und 20 Millionen Dosen, also so Dosis, 5 bis 20 Millionen LSD-Trips. Soll allein dieser Owsley Stanley an der Universität Berkeley gemacht haben in der 60er. Und das ist dann eine extrem hohe Menge. Also die hat wirklich das ganze Kalifornien, damit diese ganze Welt psychedelisiert, wenn du willst. Ja. Und der Typ, der das gemacht hat, das ist ein bedeutender Mensch. Also egal, wie du dazu stehst, aber der hat einen Einfluss gehabt, einen Impact auf dieser Welt hinterlassen. Ne? Und der Typ, der das gemacht hat, der hat dann, nachdem dieser ganze Hippie-Hype vorbei war, Anfang der 70er, ist der ausgewandert aus Kalifornien, ist nach Australien ausgewandert. Und der hat sich dann anderen Themen verschrieben, und zwar Themen von, ja, die auch für uns interessant wären. Weißt du, so Menschheitsgeschichte, anthropologisch, wo kommt der Mensch her? Und ich glaube, der ist auch nach Australien ausgewandert, weil er auch so eine Theorie entwickelt hat, dass die nördliche Hemisphäre bald Probleme kriegen wird und so weiter. Also man kann nicht alles von ihm glauben so. Aber interessant ist halt, Der Typ hat dann aus seiner Forschung, aus seiner Welt- und Menschensicht, woher der Mensch kommt, hat er diese Nur-Fleisch-Diät entwickelt. Der hat halt gesagt, der sagt, dass der Mensch eigentlich Getreide und so Getreidephasen gar nicht verdauen kann. Und der hat nur Fleisch gegessen. Das ist eigentlich krass, wenn man sich das vorstellt. Das ist wirklich wahr. Also, der hat kein Obst gegessen, kein Gemüse, kein Brot, kein Getreide, keine Nüsse. Also im Grunde genommen nur Fleischprodukte. Und vielleicht Milch getrunken oder so. Das glaube ich auch noch. Und ich meine, allein das ist für mich völlig unvorstellbar. Also von morgens bis abends nichts anderes. Aber das hat er durchgezogen. Und der ist alt geworden. Der ist erst vor 2, 3 Jahren ist er, glaube ich, erst gestorben. Mit über 80 bei einem Autounfall. Also ich meine, wer weiß, wie alt er noch geworden wäre. Und ich finde es halt so eine witzige Geschichte, wenn man das auch so karmisch betrachtet. Hey, guck mal, da ist dieser Typ, der echt Kalifornien und die Welt in diesen LSD-Trip geschickt hat. Und das ist ja etwas, was eher ins Feinstoffliche geht, was nach oben geht, hinaus aus dem Körper. Geht ins Feinstoffliche, Spirituelle rein. Und der Typ dann, dem Rest von seinem Leben isst er nur noch Fleisch. Was sozusagen von der Energie her genau das Gegenteil ist. Fleisch ist halt, das ist dieses Erdige. Es erdet dich. Und das ist auch bei diesen ganzen religiösen Gruppen überhaupt, warum Indien auch auf so das Vegetarische so im Vordergrund hat. Das ist aus religiösen Gründen. Weil man dort halt mehr in das Feinstoffliche gehen will. Und je mehr du ins Feinstoffliche gehen willst, da ist Fleisch natürlich hinderlich. Weil Fleisch erdet dich. Aber das ist per se nichts Schlechtes. Das ist, wo ich ja eben wieder diesen Dualismus kritisiere, wo dann eben manche Religionen und manche Lehrer da sagen, ja, aber weißt du, dieses Weltliche, das ist halt bös und schlecht und materiell. Und du musst dich aus dem befreien. Und Befreiung heißt dann eben in das rein Feinstoffliche gehen. Und da macht es dann auch Sinn, eben seine Ernährung dementsprechend umzustellen und irgendwann vielleicht sogar ganz auf Essen zu verzichten, wie es manche indischen Yogis machen. Da habe ich auch keinen Zweifel daran. Ne? Es gibt Leute, die essen gar nichts mehr. Das hilft dir halt, wenn du eben nach diesem Feinstofflichen strebst. Aber als Mensch geht es ums Ganzheitliche aus meiner Sicht. Es ist gar nicht meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, nach dem Feinstofflichen zu streben. Das kommt früh genug. Sondern als Mensch ist unsere Aufgabe, das Feinstoffliche und das Materielle zusammenzubringen. Das ist ganzheitlich. Und da ist es eben verschieden. Und es gibt Leute, denen würde ich sagen, hey, du solltest vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch essen. Weißt du, Leute, die bräuchten ein bisschen Anregungen für das Feinstoffliche. Mach doch mal ein bisschen weniger Fleisch, vielleicht mal Yoga machen, solche Sachen so. Aber es gibt andere Leute, und da kenne ich auch einen Haufen davon, die sehe ich, und ich mir denke, ey, du solltest dir mal ein Stück Steak reinziehen, das würde dir gut tun, ein bisschen Erdung finden, weißt du? Das ist auch wichtig, dass man da ins Gleichgewicht kommt. Und da ist es wieder so, du musst halt selbst schauen, was bist du für ein Mensch, wo stehst du so. Diese Dinge sind wichtig. Und das ist halt der Grund, warum das in Indien mehr in dieses, wo es halt mehr in das Spirituelle reingeht. Ja. Übrigens in Indien, ne? Ich habe da auch die ganze Zeit vegetarisch gelebt, ja, und so, wie gesagt, kein Problem. Sogar richtig weit. Ich kann mich erinnern, eine meiner größten Zeiten in Indien, wo ich so gerne zurückdenke, das war so die Mango-Saison in Südindien. Südindien, da hast du sowieso tropisches Land, du hast 365 Tage im Jahr Obst, aber es gibt so eine Saison, wo wirklich extrem viel Mangos da sind. Jeden Tag frisch. Und ich habe fast nichts anderes gegessen in der Zeit. Das ist wirklich so, jeden Tag Mango aufgeschnitten, hast du so eine große Schale voll. Und allein diese frischen Mango, ich werde das nie vergessen. Selbst jetzt kriege ich dieses. Ach, mein Körper reagiert, wenn ich da nur dran denke. Weißt du, so ein Geist und Körper zusammen. Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Deswegen zeige ich keine Bilder, weil dann kann ich hier gar nicht mehr reden. Aber echt, es leuchtet dich dieses Essen an, diese gelb-orange Mango. So, und du isst es und du warst, ich war echt wochenlang wie in so einem Mango-Filter. So. Wow, das ist absolut faszinierend. Und mir hat nichts gefehlt, versteht ihr? Das war absolut okay. Ich habe an einer anderen Stelle, habe ich ihn, aber das erzähle ich euch nachher. Aber was ich sagen will, das funktioniert. Du kannst also so leben. Du kannst wirklich von Mangos leben. Du kannst aber auch eben so eine Nur-Fleisch-Diät hier reinziehen. Beides ist möglich. Für beides gibt es Beispiele genug. Ja. Ich habe solche Menschen getroffen. Beides ist möglich. Es gibt dann auch in der Geschichte, gibt es auch so Stories. Beispielsweise hier, ein kleiner Literaturtipp am Rande hier, der Graf von Monte Cristo. Alexandre Dumas. Da hast du auch die Geschichte, weißt du, der ist der Typ, der ist eingesperrt 40 Jahre lang. 40 Jahre lang kriegt er halt vergammeltes Brot und Wasser. Trotzdem lebt er 40 Jahre und wird ein alter Mann. Das ist keine gesunde Ernährung. Aber diese Fälle gibt's. Ich weiß, das ist jetzt ein Roman, aber solche Fälle gibt's. was wir daraus ziehen. Und das ist doch, sollte für uns eigentlich eine Quelle der Stärke sein, es zu erkennen, ey, der menschliche Körper ist so unglaublich anpassungsfähig. Wir können uns an alle Situationen anpassen, an die verschiedenen Klimazonen, an verschiedene Bedingungen. Und wir können auch in harten Zeiten oder auch mit dem Mangel, kann der Körper sich umstellen. Und kann dann, du kannst 40 Jahre lang von Wasser und Brot leben. Ich sage ja nicht, dass du davon gut lebst und dass es empfehlenswert wäre, aber es geht. Es geht. Und also das ist doch eigentlich ein Wunder, oder? Dass unsere Körper da solche Kräfte entwickeln, so ein Potenzial haben, sich anzupassen. Und darauf sollten wir schauen. Statt deswegen bei uns modernen Menschen, da knallt immer wieder so dieser Kopffilter dazwischen, wo das verkopft wird. Und dann hängt irgendeine Ideologie, das hätte ich eigentlich schon Bock, aber das ist eigentlich nicht gut aus dem und dem Grund. Und da hat mir der Arzt gesagt, da hat mir der Ernährungsberater gesagt, hier stehen ethische Probleme im Weg. Ja. Das ist, wo wir Menschen uns das Leben schwer machen. Dabei sind wir hier auf der Welt, um uns das Leben leicht zu machen, um diese sinnlichen Erfahrungen zu machen, zu staunen. So, wow. Aber lass uns mal diese ethische Frage nachgehen. Ich hatte ja hier auch mal bei Nu Visus, war mal beim Barcode, da haben wir auch über dieses Thema gesprochen, vegetarisch. Und da war auch einer dabei, das war, glaube ich, der Vegetarier Germane, so nennt er sich. Und der hat gut argumentiert. Und der hat als Hauptargument gebracht, lass mal Gesundheit außen vor, weil das ist, wie gesagt, Gesundheit, da gibt es auch Pro und Contra und es kommt einfach auf dich selber drauf an, mit welchem Problem du zu tun hast. Natürlich, Krankheiten verlangen besondere Diäten und so weiter. Lass mal das mal weg. Gehen wir mal auf diese ethische Debatte. Und er hat argumentiert, dass er das vegan sich zu ernähren ethisch überlegen ist gegenüber dem Fleischesser. Und das ist etwas, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe. Weil ich sehe es anders. Das stimmt nicht. Und dann frage ich dann, was ist denn das eigentlich für eine Ethik? Ist das eine Ethik, die wirklich universell gilt für alle Menschen, für alle Lebewesen? Aber was ist denn dann mit den ganzen Stammeskulturen, die wir auf dieser Welt haben, die sich überhaupt nicht an diese Ethik gebunden fühlen? Können wir jetzt denen ethisch überlegen auftreten und sagen, hey, das, was du hier machst, das ist keine gute Ernährung, weißt du? Das ist ethisch nicht okay. Ich meine, die einfachsten Menschen in Stammeskulturen, egal wo auf der Welt, die haben die wenigsten Probleme, so jetzt vom Kopf her sich da Gedanken zu machen. Die essen einfach das, was ist, was es gibt, was ihre Umwelt ihnen gibt. Die Inuit im extremen Norden, in Alaska oder sowas, ja, was ist deren Hauptmahlzeit traditionell gewesen? Robben. Robben, nichts anderes, von morgens bis abends. Ich meine, da gab es halt nicht viel anderes. Gut, vielleicht gibt es dann auch noch ein paar Algen oder sowas, aber was gibt dir dort oben das Land? Ja, und wenn du jetzt natürlich in einem tropischen Land lebst, ist es völlig anders. Ja? Das Entscheidende ist, der Mensch kann sich den Dingen anpassen. Und die Naturvölker, die haben da nie irgendein Problem gehabt vom Kopf her, irgendeine Ethik. Eine Ethik ist etwas, das ist ein Kopfprodukt. Es gibt keine Ethik für alle Menschen. Und das ist genau das, was ich auch sage. Ich gebe euch auch keine Ethik. Ich sage euch nicht, was richtig und was falsch ist. Ich sage dir nicht, das ist bäh und das ist gut. Wo ich hin will mit diesem Thema, ist, dass jeder Mensch muss seine eigene Ethik finden. Du solltest in dir selbst gucken. In deinem Herzen hast du diesen Kompass. Und dem sollst du folgen. Aber sobald du anfängst, deine Ethik als eine universell gültige Ethik für alle gültig auf der Welt zu deklarieren. Ab da kommen die Probleme. Und das geht nicht. Ja? Und in mir drin ist dann auch der Rebell. Ich lasse mir das von niemandem vorschreiben. So. Und ich habe höchsten Respekt vor veganer Ernährung, vegetarischer Ernährung. Wenn ich auf ein Rainbow gehe, ernähre ich mich vegan. Und ich bin keiner, der da irgendwo rumstresst oder sowas. Sondern ich freue mich dann, wow, über das Essen, was ich kriege. Und yeah. Und das tut mir gut. Und es gibt mir alle Kraft und mir fehlt nichts. Wenn ich in Indien bin, ernähre ich mich vegetarisch. Wenn ich in Argentinien bin und mir dort jemand ein Steak gibt, sage ich auch, wow, yeah. Versteht ihr? Also ich zeige nicht mit dem Finger oder sage hier, das ist richtig, das ist falsch. Du musst deinen eigenen Weg finden. Das ist das. Und mir hat das eben auf Reisen geholfen, meinen eigenen Weg zu finden, allein schon in dieser Vielfalt. Und vor allem zu erkennen, hey, mein Körper kann sich halt anpassen, all diesen Situationen. Und when in Rome, dann mache ich es wie die Römer. Ja? Und das ist eben bei der Ernährung. Und ich lege da nicht meine eigene Ideologie drüber oder sowas. Das ist das Entscheidende. Du musst dich selbst erkennen. Aber umgekehrt wird jetzt auch oft gesagt, ja, Veganer, das ist doch Mangelernährung und so weiter. Und das stimmt nicht. Ich habe auch Leute getroffen, auch in Indien, die wirklich extrem weit schon gehen in ihrer Ernährung. Ich habe Menschen getroffen, die sich nur noch von Rohkost ernähren. Nichts Gekochtes mehr. Ist komplett weg. Ich habe Menschen getroffen, die sich nur noch von Obst ernähren. Fruitarians. Also auch kein rohes Gemüse, nur Obst. Und ich kann euch sagen, der eine fällt mir ein, der war topfit. Der war blendend ausgesehen. Das war ein Westler, ich glaube aus Australien kam der. Und der war schon zu dem Zeitpunkt seit 10, 15 Jahren Fruitarian. Der hat nur Obst gegessen, nur Obst. Und der hat blendend ausgesehen. Der war irgendwo zwischen 40 und 50. Super Körper, super Haut, einwandfrei. Dem hat offensichtlich nichts gefehlt. Das funktioniert. Habe ich keinen Zweifel so. Aber wo ich gerade von dem Fruitarian erzählen muss, möchte ich eigentlich noch eine Anekdote einstreuen. Auch weil das so eine lehrreiche Situation für mich war. Und ich erzähle euch ja diese Anekdoten auch jetzt nicht, um euch hier nur zu unterhalten, sondern weil ich immer auch denke, das sind auch lehrreiche Geschichten, weißt du? Und deswegen möchte ich es mit euch teilen, halt einfach diese Erfahrungen teilen und könnt ihr vielleicht auch was damit anfangen. Ne? Das war eben auf einem von diesen Rainbows, das war in Indien, ging einen Monat lang so, Wildnis am Strand, traumhaft, der Pazifische Ozean, aber halt Wildnis, da ist kein Strom, wir machen alles selbst so. Und da kam, auf dieses Rainbow kam eben auch dieser Fruitarian und der hat dann so seine Ideen halt vorgestellt von Ernährung. Das war auch dem sein Ding dann, das war dem sein Lebensinhalt. Der war Fruitarian nicht privat, sondern der hat das dann auch als Mission gehabt und hat dann auch Leute beraten und so. Und der hat das da gebracht und das hat mich auch echt überzeugt, so, ja, wow, und gute Sache. Und dann haben wir so auf diesem Rainbow haben wir ein Projekt gestartet, Fruitarian Ernährung. Und ich war da dabei. Okay, ab jetzt wir essen nur noch Früchte. Das ist auch, muss ich auch sagen, in den Tropen, in Indien, am Strand einfacher, als wenn du es jetzt hier bei uns machst, in unserem Breitengraden. Dort sind Tropen, da sind so viele Früchte, die jederzeit zur Verfügung stehen. Also es ist auch einfacher dort. Ja. Und das ging so 2, 3 Tage gut. Wir haben ja auch das Essen, was wir dort gehabt haben, das musste man doch immer im nächstgelegenen Dorf halt kaufen und haben das dann da mal reingetragen in unser Lager. Ja, und da mussten wir halt auch mal sehr viel Obst reinbringen, weil wir diese Fruitarians hatten. Jetzt ist aber so gewesen, Obst ist teurer als das andere Essen. Da geht schon los. Die Fruitarians brauchten also mehr Geld als der Rest von den anderen, weil Obst ist halt dann doch teurer als einfach nur Plain Rice oder sowas. Ja. Und irgendwann ging's dann, kam dann so Streitereien auf, so Disharmonien. Irgendwann ist dann so, einer von denen, die nicht bei den Fruitarians sind, hat dann auch mal Bock auf eine leckere Ananas oder eine Papaya. Weißt du, und dann geht dann dort, wo wir halt unser Obst oder überhaupt unsere Nahrungsmittel gelagert haben, ja, geht halt einer hin und nimmt sich eine Papaya. Das macht man eigentlich auf Rainbow nicht. Weißt du, es wird gemeinsam gegessen und es wird nicht hier Fingerpicking, jeder wie er gerade Bock hat. So, ja. Aber der macht es halt. Und dann sagt er, ich möchte halt auch mal endlich eine Papaya essen. Weißt du, habe ich total Bock drauf. So. Und wer will es dem verwehren? Ne? Ich meine, weißt du, klar, jeder möchte mal eine Papaya. Aber dann sagen die Fruitarians, hey, aber wenn du jetzt anfängst, unser Obst wegzuessen, was sollen wir denn dann essen? Du kannst ja nachher noch hier Reis und Tomaten machen und Zwiebeln. Aber ich habe da nichts mehr zu essen. Und dann bin ich hier und bin verhungern. Also. Der andere sagt aber, ja, aber ey, ich habe auch mal Lust auf ein Obst. Ich meine, du lebst hier im Papaya-Lifestyle und ich möchte auch mal sowas haben. Und so kommen auf einmal Konflikte auf. So kamen Streitereien auf. Dinge wurden auf einmal kompliziert. Und ich war da selber involviert, weil ich war in der Fruitarian-Gruppe. Und bis mir es dann so, selber so aufgefallen ist, was hier eigentlich die Lektion für mich ist. Wir verkomplizieren die Lage. Wir verkomplizieren das mit dem Essen. Und das ist wie ein Spaltpilz. Und danach kriegen wir auf einmal richtig Probleme, bis hin zu Streitereien. Weißt du? Und das kann weit gehen. Das ist bei uns dann nicht so eskaliert, aber es kann dann weit gehen, weißt du? Dass die einen anfangen, ihre Ananas zu verteidigen, dann wird sie gekloppt oder sowas. Ja. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion, wo ich erkannt habe: hey, also wenn ich in Zukunft auf ein Rainbow gehe, ich werde keine Sonderwünsche, weißt du? Ich gehe hin und ich nehme das, was mir gegeben wird. Was mir der Kreis gibt, das ist deins. Und da werde ich nicht nachfragen und mich nicht beschweren, sondern das ist, was ich bekomme. Und wiederum dieses Umkehren, versteht ihr? Also diese positive Energie da reingeben. Dieses Essen als Geschenk sehen. Und wenn dann ein Stück Papaya noch drauf liegt, wow, da freue ich mich besonders. Und wenn es halt nicht gereicht hat, auch gut. Ja. Aber dieses Annehmen. Und das habe ich gesehen, dass dort dieses Ernähren, wenn es dann so verkopft wird, obwohl es in guter Absicht war. Und ich habe höchsten Respekt, sage ich euch, dieser Fruitarian, das ist ein guter Lifestyle. Aber das bringt hier Zwietracht rein. Das verkompliziert Dinge. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und da habe ich mich da auch rausgezogen und gesagt, ich bin Schluss mit Fruitarian. Ich esse jetzt einfach das, was wir abends, was halt da ist, was alle essen, das esse ich auch. Nichts Besseres, nichts Schlechteres, genau das. Und das ist so eine Grundregel, mit der ich so durchs Leben gehe. Und weil eben die Kulturen verschieden sind, hast du halt verschiedene Ernährungen. Es gibt Gegenden, wo halt sehr viel Fleisch ist, es gibt Gegenden, wo wenig ist. Es gibt Länder wie in Asien, in Thailand zum Beispiel. In Thailand, die Menschen sind so verliebt in Essen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Thailand wart oder wenn dann auch mit den Thais so ein bisschen Kontakt hattet. Aber bei den Thais ist es wirklich so, wenn du mit denen privat auch Kontakt hast, die reden die ganze Zeit übers Essen. Die kochen auch die ganze Zeit. Also wirklich von morgens bis abends ist da irgendwie Essen Thema. Und wenn nicht gerade Essen zubereitet wird oder gegessen wird, dann redet man übers Essen. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Und dort zum Beispiel, die Leute haben überhaupt null diese Gewissensprobleme, über die wir sprechen hier in Europa. Das kennen die gar nicht. Die wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Die verstehen das gar nicht. Was hast du denn da? Und da frage ich mich auch, warum haben wir modernen Menschen das überhaupt? Warum sind wir jetzt echt so eine Generation, die sich überhaupt mit sowas beschäftigt? Also die überhaupt solche Probleme hat, die es vorher gar nicht gab. Woher kommt das? Es ist tatsächlich eben ein Luxusproblem. Die meisten Länder auf der Welt, die meisten Völker haben dieses Thema gar nicht. Die Naturvölker sowieso nicht. Die nehmen, was kommt. Das ist völlig egal. Und Leben nährt Leben. Da machst du keinen Unterschied, ob das der Wurm ist, ob das eine Frucht ist, eine Knolle oder ein großes Tier, was man jagt oder durch eine Falle stellt. Leben nährt Leben. Und in diesem Strom bist du drin. Aber was für uns moderne Menschen ein Problem ist, ist, uns sind so viele Wurzeln abgeschnitten. Die ganze Produktion von, und das Wort zeigt schon, ja, die ganze Produktion von Lebensmitteln, dass wir eben Lebensmittel produzieren. Es ist was Lebendiges, aber wir drücken es in unserer Sprache, und ich will da auch nicht rumeiern, wir nennen es halt Produktion. Es ist Landwirtschaft. Wirtschaft. Das zeigt schon das ganze Problem. Und in unserer modernen Landwirtschaft, modernen Lebensmittelproduktion, diese ganzen Dinge, die ja passieren, Massentierhaltung, die Art und Weise, wie wir auch mit der Erde umgehen, überdüngen, all diese Sachen, Gentechnologie, wie wir an Lebensmitteln, die ja im Grunde genommen lebendige Wesen sind, denn sowohl Tiere als auch Pflanzen sind ja Lebewesen, so, an denen hantieren wir irgendwie rum. All diese Dinge, die haben dafür gesorgt, dass wir modernen Menschen halt völlig entfremdet sind. Wir sind entfremdet von unserem eigenen Essen. Und da kommt dann der Kopf rein. Dann sucht man nach Halt und Orientierung. Und das ist, wo dann diese ganze Debatte erst kommt. Weil wir entfremdet sind von dem, was auf dem Teller ist. Das ist, was ich sage. In anderen Ländern auf der Welt ist diese Entfremdung nicht da. Die Leute verstehen gar nicht, was ist das für ein Problem? Schmeckt dir das nicht? Die kommen immer auf den Geschmack und sagen, nein, die schmecken schon. Aber jetzt beispielsweise diese beiden Reisegefährten von mir, die halt in Argentinien Vegetarier waren und das halt durchgesetzt haben. Die haben überall nur angeeckt, weil jeder, der die bekocht, fragt die, was ist denn los? Schmeckt dir das nicht? Und, ja, habe ich es falsch gemacht? Das verstehen die nicht, dass der sagt, nein, ich will das Fleisch nicht weil ich Vegetarier bin. Das verstehen die nicht. Aber bei uns ist es so, wir sind so entfremdet, wir haben diese Connection zu dem verloren, was auf dem Tisch steht. Wir bekommen einfach nicht mehr mit, wie überhaupt Lebensmittel hergestellt werden. Wir sehen diese Tiere nicht mehr. Und das ist nicht nur, weil wir jetzt in Städten leben. Wir haben auch schon vor 100 Jahren in Städten gelebt. Aber vor 100 Jahren hast du in Städten auch noch irgendwie Hühner gesehen oder was. Und das ist jetzt völlig weg von uns. Es rupft keiner mehr sein Huhn zu Hause. Und es ist vielleicht auch nicht die schönste Aufgabe so. Aber wir kriegen heute unser Huhn als, hey, wir kriegen es als Chicken McNugget oder sowas, weißt du, so halt, dass du es nicht mehr als Huhn erkennst. So kriegen wir die Dinge. Wir sind entfremdet davon. Und das ist auch, auch ich halte mich jetzt nicht daran, aber auch durchaus kein verkehrter Tipp, den auch viele sagen, hey, Ernährungstipps ist doch einfach mal nur das, was deine Großmutter gegessen hätte. Und alles, was deine Großmutter nicht kennt, dann lass doch das weg. Es gibt auch Leute, die genau das machen. Das fällt auch gar nicht so verkehrt. Merkst du mal, wie viele von unseren modernen Nahrungsmitteln wir haben, die eigentlich so jetzt nicht direkt vom Markt oder von der Erde kommen. Weißt du, irgendwas ist zubereitet, geröstet und keine Ahnung. So. Die ganzen Cerealien, was wir zum Frühstück kriegen, so Zeug, Cornflakes und so. Meine Oma hätte sowas gar nicht angefasst. Meine Oma hätte sie irgendwas, für die ist das Hühnerfutter, hätte die gesagt dazu. Ja, ja aber da, noch vor wenigen Generationen hatten wir Menschen noch eine Beziehung zur Ernährung. Während jetzt ist das halt alles, in Fachhandel. Das hat natürlich auch in vielen Dingen seine Gründe so, dass als Bauer, du darfst ja nicht mehr schlachten, ne? Nur noch Kleinvieh oder sowas. Ansonsten muss es in einem Schlachtbetrieb sein. Und das macht ja auch seinen Sinn, dass es dort dann so weit wie möglich gut gemacht wird und dass es nicht eine riesen Sauerei und Massaker gibt. Und natürlich, da können wir so viele Dinge verbessern. Diese ganzen Zustände hier, Massentierhaltung, das sind die schreien nach Verbesserung, ja. Aber das Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir das überhaupt halt alles abgegeben haben. Dass wir sind da entfremdet. Entfremdet auch von der Produktion. Wir wissen gar nicht mehr genau, wie man Essen zubereitet. Wir wissen oft nicht mehr, wie sich Essen anfühlt. Und wirklich vom Feld bis auf den Teller. In all diesen Dingen, dort haben wir halt was verloren. Und ich glaube, weil wir das verloren haben, dass daraus dann diese Unsicherheit in uns entsteht. Was ist hier drauf? Und dann beschäftigt man sich mal damit und dann sieht man so schockierende Bilder und auf einmal kommt alles durcheinander. Das ist, weil wir selber uns von dem entfremdet haben, weil wir selber nicht mehr diese Wurzeln haben, was auch das Herstellen von Lebensmitteln angeht. Und zwar wirklich von der Landwirtschaft also bis hin zur Zubereitung in der Küche. Das haben wir alles abgegeben und geben es immer mehr ab. Und da verlieren wir was. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir modernen Menschen überhaupt dieses Problem haben mit Ernährung und nicht wissen wollen, nicht mehr genau wissen, was ist gesund, was tut uns gut. Und dass es sogar so weit geht, dass wir jetzt das zu einer ethischen, moralischen Debatte machen. Ja. Deswegen sollte der Fokus sollte darauf gehen, wieder diese Wurzeln zu finden, bei dir selbst und auch, wie wir unsere Nahrungsmittel herstellen. Weil da bin ich auch voll Kritiker. Diese ganze Massentierhaltung, das ganze Hin- und Herfahren auch von Lebensmitteln. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Also, aus meiner Sicht heraus, und das geht auch, when in Rome, do as Romans do. Das heißt auch immer lokal. Ich esse lokal. Ich esse so, wie es vor Ort ist, nach den Traditionen, wie es vor Ort ist und wie es zubereitet ist und was es gibt. Lokal. Es ist auch völlig sinnlos, wie das bei uns ist, dass selbst wenn du nur was Banales wie ein Joghurt isst, dann hat dieser Joghurt, wer weiß, wie viele Kilometer schon hinter sich. Dabei ist das wirklich etwas von uns. Ich meine, hier leben die Kühe, hier gibt es Milch. Du kannst Joghurt, kannst in jedem Dorf machen. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich kaufe Zwiebeln oder ich sehe Zwiebeln oder Kartoffeln und die kommen aus Ägypten oder Israel, also da denke ich mir, das ist doch Quatsch. Also ich meine, nichts gegen Ägypten und so, aber das ist, weißt du, sollen sich doch freuen, dass sie da irgendwie ein paar Lebensmittel machen, aber Kartoffeln und Zwiebeln, die wachsen doch bei uns genauso gut. Die brauche ich doch nicht aus einem anderen Land holen. Ne? Und das spielt, glaube ich, auch ganz, ganz viel rein, diese Entfremdung, dass wir keinen Zugang mehr haben. Ja? Und da können wir so viel verändern. Und da gehen auch schon viele Leute in die richtige Richtung. Auch wieder so dort wieder mehr, dass wir mehr involviert sind in den Sachen. Das heißt, dass selbst wenn wir als Städter leben, wir müssen jetzt nicht alle wieder auf den Bauernhof ziehen. Ne? Das ist auch klar. Nicht jeder von uns ist als Bauer geboren. Auch das ist klar. Es geht für uns als Menschen allgemein darum, dass wir wieder mehr Kontakt dahin finden, dass wieder mehr Leute von uns sich damit beschäftigen, dass wieder mehr lokal läuft auf lokaler Ebene, dass wir viel mehr Leute haben, die auf lokaler Ebene Nahrungsmittel zubereiten, dass man die nicht hin und her fahren muss. Und das geht letztens bis in die Städte rein. Ideen wie von Terra Preta, Garden Farming und so weiter. Da ist so viel möglich. Das ist die Richtung, in die es wieder gehen sollte. So. Dass wir wieder selbst mehr involviert sind in der Herstellung von Lebensmitteln. Ich glaube, dann könnten wir auch einiges von diesen Komplexen heilen und wieder ein bisschen unverkrampft an unsere Nahrung rangehen. Wie gesagt, ich sag hier, gebe hier keine Nahrungstipps und sage, das ist richtig, das ist falsch. Das solltest du selber rausfinden. Und ich kenne so viele gute Leute, die verschiedensten Nährungsweisen haben. Und ich kann jetzt aber nicht erkennen, dass jetzt das eine ethisch richtiger ist als das andere. Ist auch die Frage, ist es ethisch wirklich besser? Sind Vegetarier oder Veganer die besseren Menschen? Haben die ethisch was voraus? Das ist eigentlich eine wichtige, gute Frage. So. Sollte man auch darüber diskutieren. Klar, als erstes fallen einem dann immer so Beispiele ein, ja, Hitler war ja auch Vegetarier. Und guck mal, der böse Hitler war Vegetarier. Okay, aber lass mal das mal weg. Aber es ist überhaupt mal eine gute, gute Frage. Wo kommt eigentlich dieses Vegetarische her? Was wir definitiv wissen in der Archäologie ist, bei uns, wo wir hier leben, haben die Menschen schon immer Fleisch gegessen. Über Jahrtausende hinweg. Das ist, was die Archäologie echt zeigt. Also egal, weißt du, das ist sogar mit das meiste, was du findest, das Archäologe, das sind halt Essensabfälle, Essensüberreste. Das ist, was dein täglich Brot als Archäologe sozusagen. Und dann kommt natürlich die Frage, woher kommt eigentlich so eine vegetarische Ernährung? Das gibt es nämlich auch schon sehr lange. Das ist das andere. Zum Beispiel, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, weil ich mir das Zitat sonst nicht merken kann. Zum Beispiel Pythagoras. Kennen wir alle. Pythagoras, der Mann der Zahlen, altes Griechenland. Der hatte auch eine eigene Gruppe gegründet. Ja, man könnte sagen, eine eigene Religion, eine eigene Geheimgesellschaft, wenn du willst. Da kann man auch durchaus einiges kritisch sehen. Pythagoras. Manche sagen, es war der erste Freimaurer. Pythagoras. Egal, aber von Pythagoras, bei denen war vegetarische Ernährung ganz streng. Und Pythagoras selbst hat gesagt, Zitat, alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück. Zitat Ende. Und es ging dann sogar noch weiter, er und seine Anhänger, die verabscheuten nicht nur die religiösen Tieropfer, sondern waren der Meinung, der Mensch sollte Tiere nicht essen, denn der Fleischgenuss mache aus ihm eine Kriegsmaschine, aggressiv und mordlüstern. Nach dem Motto, solange der Mensch Tiere tötet, wird er auch Menschen töten. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, das ist hier Pythagoras. Zum einen zeigt es, dass es also schon ein durchaus sehr altes Thema ist. Wir wissen, die Archäologie zeigt, Fleisch wurde schon immer gegessen, aber man hat sich also auch schon vor langer Zeit Gedanken gemacht. Das ist also nicht nur das, was ich jetzt vorhin alles behandelt habe, eben dieser moderne Mensch, der da irgendwo seine Wurzeln verloren hat. Das ist nicht das Einzige, sondern es gibt eben auch, das ist durchaus schon auch ein älteres Thema. Ja? Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt, der hier aufkommt, weil das ist sozusagen die Grundidee auch von der Ethik, dass man sagt, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück. Und die Idee, dass wenn der Mensch Fleisch isst, dass ihn das auch zu einem aggressiven Wesen macht. Aber da kann ich nur sagen, das stimmt aber so auch nicht. Denn ey, da könnte ich jetzt dagegen halten, es gibt so viele Naturvölker auch, die durchaus Fleisch essen, die aber völlig friedlich sind, die überhaupt keine Gewalt kennen. Ja, ich habe euch schon mal erzählt von dem Film, die Götter müssen verrückt sein, so da diese Buschleute in der Kalahari. Ey, ich meine, die essen alles, was es gibt. Also Protein, die freuen sich drüber, weißt du, was sie finden. Aber es sind absolut friedliche Leute, die kennen keine Gewalt. Das heißt, da ist es keineswegs so, dass der Fleischkonsum da was umkippen lässt. Der Gedanke ist allerdings schon interessant. Ich habe ja auch schon mal drüber geredet, über diese Saharasia-These und generell diese Frage, wo kam das Unheil in die Welt? Und einer der Kernpunkte dort ist ja auch, das Unheil kommt dann in die Welt, wenn der Mensch hungrig ist. Wenn der Mensch leidet, wenn die Grundlagen verloren gegangen sind. Und wenn der Mensch hungrig ist, die Indianer in Amerika haben das Wetiko genannt, wenn da Hungersnöte waren, dann kann selbst ein edler Krieger, der sein ganzes Leben im Gleichgewicht ist und für das Leben einsteht, der kann auf einmal durchdrehen, mental, da macht was Klick. Und das ist, was die Indianer ja Wetiko genannt haben. Und entscheidend ist dann der Moment, wo der Krieger zum Kannibalen wird. Wo die dann sogar ihresgleichen essen. Und da scheint dann schon durchaus etwas möglich, also mir möglich zu sein, dass dann vielleicht, wenn der Mensch mit menschlichen Eiweißen konfrontiert wird, also wenn du das einverleibst, dass da vielleicht auch irgendwelche biochemischen Reaktionen sind, die dazu beitragen, die Menschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das kann ich mir durchaus vorstellen so. Also das ist aber dann diese Schwelle des Kannibalismus. Jetzt, was Pythagoras sagt und was ganz viele sagen, die für eine vegetarische, vegane Ethik einstehen, sagen das, es ist nicht erst, wenn du den Menschen frisst, sondern es ist schon, wenn du Blut sozusagen zu dir nimmst. Und wenn das Blut zu dir nimmst, das ist das, was auslöst in uns drin und uns dann auch eben zu, ja, in eine Art Blutrausch wecken kann oder die Lust auf mehr Blut. So, haben schon Leute wie Pythagoras gesagt. Also jedes Motto eben, solange der Mensch Tiere tötet, wird er auch Menschen töten. Also wenn du einmal so in diesem Blutding drin bist, wirst du dann auch noch gewaltvoller. Aber das stimmt so nicht. Weil wie gesagt, wir haben diese Naturvölker, die auch Fleisch essen und die völlig friedlich sind. Dagegen, wo Kannibalismus vorkommt, da kann man dann nicht mehr von einer friedlichen Gesellschaft reden. Ne? Lass uns mal noch auf Indien schauen, weil Indien ist auch, hat vielleicht die älteste und längste vegetarische Tradition. Die meisten Inder leben heute noch vegetarisch und es gab Zeiten, da waren sie streng vegetarisch. Aber war das denn schon immer so? Das ist ein spannendes Thema. Und wenn man das recherchiert, woher kommt eigentlich das Vegetarische in Indien, ist ein schwieriges Thema. Du wirst keine klaren Antworten finden. Zum einen ist es auch dort so, dass es eine ganz, ganz alte Geschichte ist. Es gibt hier vegetarische Lebensweise und überhaupt Ernährungstipps stehen ja schon in den Veden drin. Das ist schon vedisches Wissen. Und bei den Veden, da geht es um die drei Grundenergien und die Gunas. Und der vedische der vedische Mensch, also der brahmanisch-vedische Mensch, der dort die Perfektion sucht, der strebt nach dem sattwischen Gunan. Sattwisch, das ist das Reine, das spirituelle Reine. Und da ist natürlich die Ernährung super wichtig. Nicht nur, auch da kommt sofort auch Zölibat und diese sexuellen Geschichten, aber eben auch in der Ernährung. Kein Fleisch, aber nicht nur kein Fleisch, auch keine scharfen Gewürze. Auch nach sattwischer Ernährung, alles, was unter der Erde wächst, ist verpönt. Sei es keine Kartoffeln, keine Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, ist alles unsattwisch. Das ist alles etwas, was sozusagen erdet, also irdisch ist. Ja. Aber wir wissen, dass das also ganz alt schon ist. Ja, das schon vor tausenden von Jahren gab es also schon diese vedische Kultur. Und da gab es also schon Menschen, die diesen sattwischen Lebensstil gehabt haben. Aber das ist eben ein mönchischer Lebensstil. Das ist ein priesterhafter Lebensstil. Der ist nicht für die Masse. Der einfache Bauer kann nicht so einfach sattwisch leben, weil dann kann er das nicht mehr machen, was er macht. Ja. Also der soll ja gerade so das Irdische haben. Ja. Es ist also etwas, eine Art Ernährung oder Ernährungsvorschriften, die für Priester klingt zu negativ, weil ich will das gar nicht negativ darstellen, aber es ist halt für Menschen, die sozusagen dem weltlichen Leben ein Stück weit entsagen. Ja. Und die dann eben auf diese spirituelle, feinstoffliche gehen. Ja. Also das ist eine, das gibt es also schon ganz lang. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es in Indien auch schon vor langer Zeit, also auch in diesem frühen Hinduismus, dass da immer wieder auch Tiere getötet wurden. Es geht bis zum heutigen Zeit, gibt es Tieropfer. Das ist zwar mittlerweile in Indien ganz selten geworden und eigentlich fast überall auch verboten, aber jetzt innerhalb des Hinduismus gibt es sehr wohl eine starke Tradition von Tieropfern. Das ist jetzt dieses eine große Massentieropferfest, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn gleich nochmal, das haben sie dann irgendwann aus Indien ausgelagert nach Nepal. Nepal ist immer noch erlaubt, aber es ist hinduistisch, es ist in Indien verboten, aber es ist hinduistisch. Das heißt, immer innerhalb des Hinduismus, und es ist ja extrem, auch extrem vielfältig Hinduismus, da gibt es auch diese Tradition. Da hat man weiß es auch, es gibt alte Bilder, wo man genau sieht, hier werden Tiere geopfert, hier werden Tiere dann gegessen, weil ein Tier, was geopfert wird, wird dann auch immer gegessen. Und das ist auch so ein Zusammenhang, der hier wichtig ist. Bei Fleischkonsum, es gibt auch diesen Aspekt des Tieropfers. Und das ist wiederum auch, was ich sehr kritisiere, weil diese Welt braucht kein Opfer. Du musst nichts opfern. Du musst keinen Göttern opfern. Weder Menschen musst du opfern, noch musst du Tiere opfern, noch musst du, was dann später daraus geworden ist. Weil das schreibt ja das Christentum oder auch schon vielleicht schon das Judentum auf seine Fahnen. Hey, wir haben diese Tieropfer und Menschenopfer beendet. Aber jetzt haben wir halt Gottesdienst. Du bist aber immer noch in dieser Schuld gegenüber einer Entität, gegenüber Gott. Und das ist, wo ich als Humanist gar nicht mitspiele. Wir sind unschuldig hier. Du kommst frei und unschuldig auf diese Welt. Du stehst nicht in Schuld zu jemandem, sodass du diese Schuld bedienen musst mit Dienen oder mit Opfern. Und hier, das ist für dich und so. Ja. Aber das gab es halt sehr lange und gibt es auch zum Teil immer noch. Und das spielt auch eine große Rolle, dass dieses Tieropfern. Ja. Und mir hat in Indien mal einen erzählt, und das sind jetzt so Geschichten, die man hört. Also ich habe das versucht zu recherchieren, aber es ist eben nicht so wirklich klar. Aber in Indien hat mir mal jemand die Geschichte erzählt, ein Inder. Und der hat gemeint, dass es in Indien mal eine Zeit gab, wo diese Tieropfer, wo das einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wo das zu viel war. Wo man dann auch in so eine Ablassdenke reingekommen ist. Weißt du, wenn du nur ordentlich genug opferst, kannst du dir auf der anderen Seite dann alles andere leisten und sowas. Weißt du, sich freikaufen. Und der hat mir erzählt, dass es da halt irgendwann eine Zeit gab, wo das einfach völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dann viel zu viele Tiere geopfert wurden und dann eben so eine Dekadenz gekommen ist. Und als Reaktion auf diese Zeit soll dann, so hat mir der das erzählt, ist die Bewegung der Jainis stark geworden und hat ihre Blütezeit gehabt. Ein Wort sind Jainis, auch hochinteressant, der Jainismus, das gilt als eine der ältesten Religionen der Welt. Ist aber eigentlich keine eigene Religion aus meiner Sicht, das ist halt Indien. Das ist halt sowieso so, dass wir Westler waren oder halt westliche Gelehrte, die da anfangen, so Kategorien aufzubauen und das irgendwie zu trennen. Und ja, ist halt, das ist jetzt Buddhismus und das ist Hinduismus und dann hat noch Jainismus und so. Aber ey, aus indischer Sicht oder so, das ist eine große Melange. Und aus diesem Hinduismus sind halt große Strömungen rausgewachsen, wie eben dann Buddhismus, wird dann irgendwann was Eigenes. Es ist aber hinduistisch letzten Endes. Ja. Es kommt aus dieser Hindu-Kultur. Und eben auch der Jainismus. Aber sehr, sehr spannend. Heute ist Jainismus nur noch eine ganz kleine Religion. Es sind vielleicht noch 5, 6 Millionen Anhänger, was nichts ist in diesem Riesenland Indien. Ne? Die meisten von denen leben in Gujarat im Nordwesten. Und die Jainis, was sie aber so interessant macht, das ist die Religionsgruppe, die am kompromisslosesten von allen auf Gewaltlosigkeit setzt. 100%. Bei Jainis ist es so, fromme Jainis kann man erkennen in Indien, wenn die auf dem Bürgersteig laufen, da haben die immer so einen kleinen Besen, mit dem die vor sich den Weg kehren, damit die nicht aus Versehen auf irgendeinen Käfer drauftreten oder irgendeinen Insekt. Also so groß ist dort diese Idee von Gewaltverzicht. Das geht bis hin, dass die glühendsten Vertreter, die glühendsten Jainis, die gehen sogar so weit, dass die irgendwann überhaupt nichts mehr essen. Es gibt bei den, dort, wo die Jainis leben, gibt es auch keine Schädlingsbekämpfung oder sowas. Selbst sowas wie Antibiotika ist schwierig, weil die sagen, wir dürfen nichts anderes töten. Und es geht bei manchen Extremen geht es dann so weit, dass sie dann komplett die Ernährung aufgeben. Weil die auch in völliger Konsequenz sagen, da geht es schon lange nicht mehr nur um Tiere essen. Die essen dann gar nichts mehr, weil die Pflanze ja auch ein Lebewesen ist. Und auch das ist so wahr. Ich meine, das ist die Frage, wo du das abstufst. Aber im Großen und Ganzen gesehen ist natürlich auch eine Pflanze ein Lebewesen. Und es gibt Jainis, die treten dann, ja, ich will sagen Hungerstreik, aber das ist es ja nicht. Die streiken ja nicht gegen irgendwas, aber die essen dann irgendwann nichts mehr und verhungern dann. Die nehmen sich also raus. Und da denke ich mir, bei allem Respekt, den ich davor habe, weil es ist auch Freiheit, das darf jeder für sich entscheiden. Aber es geht ja hier bei diesen Religionen auch darum, dass sie da dann Regeln aufstellen, die für andere dann auch gelten. Und da muss ich bei allem Respekt sagen, da wittere ich schon wieder förmlich diesen Dualismus. Denn wenn ein Mensch so weit geht, dass er sich zu Tode fastet, weiß ich nicht, ob er ethisch gewonnen hat. Dann hast du doch das Leben zerstört. Das ist doch dann lebensnegierend. Das ist eigentlich nichts gewonnen. Das ist für mich schon eben dieser, da wittere ich diesen Dualismus. Ah, das Leben ist eigentlich vielleicht auch eher was Böses, was Schlechtes, vom Teufel irgendwie geschaffen, diese Welt. Und ist es nicht sogar besser, wir kommen alle nur ins Feinstoffliche und da sind wir rein und sauber und sattwisch. Aber da, weil ich stehe voll auf der Seite des Lebens, das ist, wo ich stehe. Und da wittere ich das schon, hey, da kommt auch diese alte Lebensfeindlichkeit daher, die dann sagt, ja, diese materielle Welt ist halt nun mal schlecht. Sexualität, alles, was sich unten im Körper abspielt, sei es nicht gut, so, sei es des Teufels. Ja. Dann muss man immer irgendwie auf Askese gehen. Und wie gesagt, jeder einzelne Mensch kann in diesen Weg gehen, habe ich Respekt vor. Aber wir dürfen daraus keine Gesetze ableiten, keine Ethik ableiten, die auf einmal für alle gilt und sagen, hier, das, was du isst, damit machst du dich aber hier, bist du fast schon des Teufels oder deine Seele ist da verdammt, wenn du hier dir dein Schnitzel reinziehst. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, ja. Aber interessant ist es eben, diese Jainis, die hatten so eine Blütezeit, das war so vor ungefähr 1000, 1500 Jahren, da war der Jainismus sehr stark in Indien. Das ist auch eng verwandt mit mit den Anhängern von Krishna und Vishnu, die sind auch ganz arg auf Gewaltverzicht und vegetarisch und so. Und ja, mir wurde eben erzählt, dass das so eine Gegenreaktion war. Da waren eben so viele von diesen Opferkulten, die dann oft auch für Kali und so Muttergottheiten gemacht werden, weil es halt Mutter Erde ist und dann ist es eh schon materieller so. Und dass es aber so Ausmaße genommen hat, dass dann eben diese andere Bewegung so stark wurde. Und dass das dann irgendwann diese Jaini-Bewegung und dass die sozusagen Indien vegetarisch gemacht hat. Ja. Spannendes Thema auch dort in Indien. Aber jetzt möchte ich einmal noch so langsam auch zum Ende hin kommen. Was eine Essenz ist, auch bei diesen Betrachtungen, ist, das Leben nährt das Leben. Das ist das Entscheidende. Das Leben nährt das Leben. Wenn du hier auf diese Welt geboren bist, bist du eingespannt in eine Kette. Es kommt was vor dir, dann ist jetzt die Gegenwart und es kommt was nach dir. Und die vor uns waren, deren Energie sorgt dafür, dass wir leben können. Unsere Energie wird irgendwann dafür sorgen, dass die Nächsten leben können. Das Leben nährt das Leben. Und es ist nicht erstrebenswert aus meiner Sicht, sich aus diesem Spiel rauszuziehen. Das ist aber, was all diese gerade dualistischen Religionen machen, weil die sagen eben, hey, es geht da um Befreiung vom Leben, es geht um Befreiung von den Inkarnationen. Ich sehe das ganz anders. Hey, das Leben selbst ist mein Lehrer, das Leben selbst ist meine Religion. Und das Leben nährt das Leben. Es gibt keine Lebensform, die nicht, die völlig autark ist und unabhängig. Und okay, natürlich macht es einen Unterschied, ob du ein Tier tötest oder Pflanzen erntest. Aber auch beim Pflanzenernten, da gibt es auch das Bild des Schnitters. Der Tod wird dargestellt mit einer Sensengabel. Der Schnitter, die Ernte, das ist der Sensenmann. Aber das Leben nährt das Leben. Es geht nicht anders. Du kannst nur leben, wenn jemand anders die Sense abbekommen hat. Und irgendwann, bildlich gesprochen, weißt du, irgendwann ist es für uns soweit. Und dann werden wir auch wieder, unser Körper wird auch wieder Nahrung werden für die Nächsten. So. Leben nährt das Leben. Das klingt manchmal vielleicht brutal, aber aus meiner Sicht ist das wichtig, ganz wichtig als Menschen, dass wir es überhaupt annehmen. Weißt du, raus kommen wir aus dem ganzen Spiel schon von alleine wieder. Irgendwann sterben wieder und dann bist du nur feinstofflich. Aber jetzt, wenn du lebst, nimm das Leben an. Und zu versuchen, einen Lebensstil zu finden, der, wo du niemanden anders irgendwie, von niemand anders abhängig bist, dadurch brichst du ein Gleichgewicht. Geben und nehmen, das ist ein Gleichgewicht, das ist Yin-Yang. Wenn du dieses Gleichgewicht verlässt, dann entsteht halt Chaos. Das ist egal, die Leute, die ja nur noch nehmen, ich haben, weißt du, so eine kriminelle Mentalität, offensichtlich aus dem Gleichgewicht. Aber umgekehrt auch, jemand, der das Nehmen verweigert und nur noch geben und sich aufopfern, weißt du, bis in dieses Extrembeispiel gar nichts mehr essen, nichts mehr nehmen. Jemand, der nichts mehr nimmt, ist auch nicht mehr im Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und das ist nicht richtig. Es geht um dieses Gleichgewicht. Wenn du dich da rausziehst, kannst du machen, aber aus meiner Sicht ist das nicht erstrebenswert. Und es ist auch ethisch kein Vorteil, sich da rauszuziehen. Ist kein Vorteil. Sondern du bist hier reingeboren und nimm das Leben an. Leben nährt Leben. Und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du andere Lebensformen zu dir nimmst, um selber zu leben. Das ist dieses Geben und Nehmen. Und die anderen Lebensformen haben damit auch kein Problem. Es sind wir Menschen, die da auf einmal ein Problem draus machen. So, es ist unser Kopf, der sich da einschaltet. Und ich weiß, das klingt hart, aber es ist nicht, aus meiner Sicht nicht erstrebenswert, aus diesem Zyklus rauszukommen. Ich weiß, viele Lehrer machen das, also viele spirituelle Lehrer, aber das ist, wo ich dahinter eben immer diesen Dualismus witter. Und da erkenne ich, hey, die feinstoffliche Welt wird über die materielle gesetzt. Aber das ist falsch. Es geht ums Gleichgewicht. Auch nicht umgekehrt, natürlich auch nicht das Materielle über das Feinstoffliche setzen. Das sind die Leute, denen würde ich sagen, hey, wenn, diesen Materialisten, ey, für dich wäre vielleicht mal, ey, mach doch mal so ein Vipassana-Retreat. Mal eine Woche lang nichts reden, eine Woche lang nichts essen oder so. Würde dir gut tun, so. Aber anderen Leuten würde ich was anderes raten, so. Deswegen kann es da nichts Universelles geben. Universell ist nur für jeden der Aufruf, komm ins Gleichgewicht. Schau selbst, was du brauchst. Schau selbst, was ist dein Kodex, deine Orientierung. Find selbst raus, was dir gut tut, was dich nährt. Gib, aber nimm auch. Es ist beides. Du kannst nicht nur geben, das ist auch ein Ego-Trip, ja, sondern nimm auch und akzeptiere auch, wenn das Leben dir was schenkt und das Leben sich auch Leben dir hingibt. Anders geht's nicht. Leben nährt das Leben. Das ist wirklich so ein ganz tiefer Spruch. Und das ist im Grunde genommen großartig. Wir sind da auch nicht verantwortlich dafür. Du und ich haben das nicht geschaffen. Aber ich finde es auch großartig. So sind wir alle verbunden miteinander. So sind die auch über die Zeit, die vor uns gelebt haben, die Lebewesen, sind verbunden mit uns. Wir sind eins. Weil Leben das Leben nährt. Und wer sich da rausnimmt, wer sich da rauszieht, selbst wenn du es am Anfang jetzt gar nicht diese Dimension siehst, aber jeder Trend, sich dort rauszunehmen und jeder Trend, dort so eine Ethik aufzubauen, ist aus meiner Sicht der Anfang von einer Entwicklung, die dir irgendwo auch das Leben negiert. Und das halte ich für das kann jeder machen. Jeder ist frei. Das kann jeder machen. Und ich kenne solche Leute. Und okay, dann machst du halt den Yogi-Weg. Ist ein Yogi-Weg. Totale Askese. Ziehst dich zurück. Hey, höchsten Respekt. Das Problem ist nur, der darf dann keine Regeln aufstellen für die anderen. Für die noch mitten im Leben drinstehen, die mitten in diesem Zyklus sind, die sich ums Land kümmern und die Kinder haben und so weiter. Da darf der Yogi darf denen keine Vorschriften machen. Sondern wenn der Yogi es aus sich heraus macht, dann ist es völlig okay. Und genauso ist es auch bei der Ernährung. Ich kenne viele Leute, mit allen möglichen Ideen oder so. Wenn du es für dich machst, weil du dich gut fühlst, dann mach das. Mach das. Lass dir von keinem sagen, oh, du musst Fleisch essen. Lass dir von keinem sagen, oh, du musst vegan sein. Geh deinen Weg, wenn dass du dich gut fühlst. So. Aber kein schlechtes Gewissen haben. Schlechtes Gewissen bei Essen, das ist destruktiv. Das sorgt für, das, wer weiß, was das auch in unserem Unterbewusstsein macht. Ich meine, das ist kein Problem. Aber wenn du jahrelang dich ernährst und eigentlich eine negative Einstellung zu deinem Essen hast, ein Schuldgefühl aufbaust, ey, dann bist du wieder in dieser ganz, ganz alten Falle gelandet. Da. Weißt du, wir schulden den Göttern irgendwas. Du schuldest dem Leben nichts. Das Leben gibt dir. Und sei bereit zu nehmen. Und irgendwann wirst auch du wieder geben. Das ist Geben und Nehmen bleibt im Balance. Leben nährt Leben. Ich weiß, es wiederholt sich, aber es sind essentielle Dinge. Es sind wirklich essentielle Dinge. Und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr schaue, dann bin ich da, glaube ich, schon weit vorangeschritten. Und möchte jetzt hier zum Ende kommen. Ich könnte noch einen Haufen weise Stories erzählen, weil es ist wirklich so, über das Essen kannst du genauso reden wie über das Wetter. Das ist halt, jeden Tag ändert sich's. Und das ist als Reisender mit eins der schönsten Dinge, also diese Vielfalt zu sehen an Ernährung und wie sehr Ernährung, wie nah das am Menschen ist. Wie gesagt, manche Völker, die fast nur über das Essen reden und wie ausgefeilt das ist und wie viel Aufwand da betrieben wird, um ein einziges Mahl herzustellen, immer frisch und wow. Essen ist also so ein Thema für uns alle und ich hoffe, ich konnte euch da so den einen oder anderen Anstoß mitgeben und wünsche euch einfach, ey, seid gut zu euch selbst. Also seid nicht immer so streng zu euch selbst. Seid gut zu euch selbst. Wir sind hier auf dieser Welt, um sinnliche Erfahrungen zu machen und genießt die Früchte, genießt den Geschmack im Mund von Nahrung. Und auch wenn es ein Tier ist, auch wenn es Fleisch ist, dann seht es doch eher positiv. Wow, ey. Leben nährt Leben. Weißt du, du bist jetzt da Teil davon. Egal, wie du dich ernährst, aber genieß es einfach. Mach das, was du für richtig hältst, was aus dir herauskommt. Und dann kannst du dieses Essen genießen, diesen sinnlichen Reiz genießen. Und das ist auch eine Voraussetzung dann für Gesundheit und Wohlbefinden. Und egal, in welche Richtung du das machst, find selbst raus, was dir gut tut. Aber vor allem, find eine positive Einstellung zur Nahrung, weil das Leben nährt dich, damit du hier rumläufst auf dieser Welt und vielleicht auch dem Leben was geben kannst. Bisschen Freude hier, neue Idee da, was Kreatives oder einfach nur Liebe, die du deinem Kind gibst oder was auch immer so. Und dafür brauchst du Kraft und dafür ist das Leben bereit und die Erde bereit, dich zu nähren. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ein Bewusstsein, das schon. Ich will damit auch nicht ins andere gehen, also scheißegal, was du isst. Nein, es ist nicht egal. Bewusstsein sollten wir schon aufbringen. Dinge können wir verbessern, aber in einem konstruktiven, in einem kreativen Mindset und nicht so selbstkasteiend und asketisch. Dieser Weg ist nur für wenige und das kann nie der Weg sein fürs Volk, für die Leute, die das am Laufen halten. Ne? Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es war dafür bei euch dabei. Gedanken zur Erntedank. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, die Erde schenkt uns. Und deswegen ist das ein Thema, was wir heute hier gehabt haben. Würde mich freuen, wenn ihr da diskutiert. Durchaus auch kontrovers. Allerdings die Netiquette bitte bewahren, auch wenn ihr untereinander diskutiert. Respektiert euch. Ja. Und habe mich gefreut, dass ihr mir hier die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Bleibt uns weiterhin gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.